machen, die Abschaffung des Zivildienstes in diese Reform einzusortieren.
Ich habe gedacht, das sei eine Politik her, die schlichte Konsequenz, wenn es keine Wehrpflicht mehr gibt, gibt es natürlich auch keine Alternative dazu. Der Zivildienst ist ja überhaupt nur eingeführt worden, ja nicht um irgendwelchen armen Leuten irgendwelche Hilfen zukommen zu lassen, sondern es war nur eingeführt worden, weil es einen so einen schönen Begriff wie Wehrgerechtigkeit gibt und man den Leuten, denen man das erlaubt hat, nicht, weil sie aus moralischen Gründen unfähig sind, auf andere Leute loszugehen, erlaubt hat, nicht am Kriegsdienst teilzunehmen, damit klargemacht hat, damit sind sie der Pflicht, der Nation zu dienen, überhaupt nicht entbunden, sondern haben in anderer Weise zu demonstrieren, dass sie ein Mensch sind, der sich ganz den Bedürfnissen der nationalen Organisation des Lebens unterzuordnen bereit sind. Deswegen gibt es den Zivildienst überhaupt nur. Gibt es ja nicht, darf deswegen, weil die verschiedenen sozialen Institutionen die Leute gebraucht hätten, sondern es ist ja umgekehrt. Die haben sich dann in ihrer Ausstattung mit Personal einfach das ausgenutzt, dass es eben die Zivildienstleistenden gab. Und beschweren sich jetzt darüber, dass die Stellen ihnen entfallen, dass sie halt also halt für die Leistung der entsprechenden Dienste dann tatsächlich Leute einstellen und bezahlen müssten, wenn sie dann haben wollen. Also insofern steht da eigentlich seitens der Politik gar kein Begründungsbedarf. Wenn es nichts gibt, wofür der Zivildienst eine Alternative ist, dann entfällt natürlich auch die Notwendigkeit einer Alternative. Es war ja übrigens immer ausdrücklich, hat sich ja sogar, wenn ich mich richtig erinnere, sogar auch noch in der Dauer dieses Dienstes gespiegelt, immer ausdrücklich als Mitteilung an moralische Mitteilung an die entsprechenden Leute gerichtet, sollen sich bloß nicht deswegen vom Wehrdienst drücken, weil sie einfach keine Lust haben, an Zeit ihres Lebens dafür herzugeben. Sondern die sollen dann schon an sich beweisen, dass ihre Weigerung, den Dienst mit der Waffe, deswegen hieß das andere ja auch Dienst, die Weigerung des Dienstes an der Waffe nicht heißt, die Weigerung der Nation, dem Land zu dienen. So war das immer gemeint und so ist es ja auch gehandhabt worden. Ja gut, wenn es keinen Diskussionsbedarf gibt, dann...
Nee. Ich könnte noch eine Frage ein, nämlich was ist denn das Maß dieses Umbaus? Also wenn jetzt gesagt wird, wir wollen eigenständig militärische Operationen definieren und durchführen, dann befindet man sich ja in einem Konkurrenzverhältnis zu etablierten Militärmächten, Frankreich, England und so weiter. Ist das Maß, diese Interventionsfähigkeit oder Gestaltungskraft, sag ich mal, herzustellen? Oder,
ich kann dazu nur das zitieren, was die verteidigungspolitischen Richtlinien selber sagen. Das war diese Geschichte mit dem 20.000 Mann bzw. Frau müssen jederzeit an mehreren Kriegsschauplätzen gleichzeitig der Nation als Einsatzmittel zur Verfügung stehen und dafür die entsprechende militärische Ausstattung, was immer die dann im Einzelnen dafür gebrauchen, für ihre jeweiligen Einsätze, muss zur Verfügung stehen. Das Maß, wenn du so willst, ist eine Kombination aus dem, was du sagst. Man vergleicht sich mit den Militärmächten, mit der Militärausstattung von Nationen ähnlicher Potenz, also Frankreich und England einerseits. Und man stellt das ins Verhältnis zu den Mitteln, die man teilweise schon hat, also die man in Afghanistan und anderswo schon eingesetzt hat. Und selbstverständlich durchaus auch zu dem, was der nationale Verteidigungshaushalt an Mitteln hergibt. Das ist nicht einfach maßstabslos, sondern das bezieht den sehr anspruchsvollen Rahmen, den sie sich selber stecken, zurück. Deswegen gibt es dann halt, das habe ich jetzt alles ausgelassen, weil das für die Erklärung der Sache langweilig ist. Deswegen gibt es dann in den verteidigungspolitischen Richtlinien auch das, was sie Prioritisierung nennen, also Prioritätensetzung nennen. Dass man sagt, was macht man erst und was macht man dann als zweites und was macht man dann als drittes. Also die Anpassung der Ansprüche dessen, was man da leisten können will, in Sachen Flugzeuge, in Sachen Landungsboote oder was weiß ich, zu dem, was die Nation aktuell an Mitteln hat und wie sie meint, wie sie in Zukunft mit ihrem Haushalt für diesen nationalen Anspruch gerade stehen kann und will. Und da haben sie sich halt, das ist dann letztlich eine Entscheidungsfrage, da haben die sich halt entschieden zu sagen, dass so hoch wollen sie den Anspruch erstmal stecken, dass sie das in ein paar Jahren können wollen. Mit dieser Zahl von Soldaten dauerhaft irgendwo in der Welt unterwegs sein. Ich finde das schon ganz ordentlich. Es gibt noch einen netten Passus in den verteidigungspolitischen Richtlinien, der geht an die Adresse der Rüstungsindustrie. Da schreiben sie nämlich ins Stammbuch, dass sie sich darauf einzustellen hätte, dass das Militärgerät, was sie bereitstellen, auch in Zukunft auch öfter mal tatsächlich gebraucht wird, also benutzt wird. Sodass sie sich mehr darauf ausrichten sollen, zeitnah Nachschub zu liefern, als immer ganz lange an ganz wunderschönen Waffen zu sitzen, die dann im Zweifelsfall nicht zur richtigen Zeit fertig sind. Ob das jetzt irgendetwas wirklich trifft, was die Verteidigung, was die Rüstungsindustrie macht oder nicht, weiß ich nicht, interessiert mich ehrlich gesagt auch nicht. Ich fand das einfach nur sehr bezeichnend, dass sie das für nötig befanden, auch nach der Seite hin zu sagen, die Sorte militärischer Bedarf, die eine Nation hat, die ihr Militär tatsächlich einsetzt und damit unterwegs ist, gestaltet sich ein bisschen anders als eine, die für einen potenziellen Kriegsfall rüstet, dessen Eintritt noch im Moment gar nicht abzusehen ist. Auch nach der Seite hin sind sie also durchaus vorwärtsdenkend. Wahrscheinlich haben sie, aber das war erst hinterher, als den Franzosen in die Munition aufgegangen ist.
Ja, aber die haben gelernt aus Afghanistan.
Ansonsten hätte ich noch einen Lesetipp. Die Ausführungen, die ich gemacht habe, in aller Kürze zu dem Verhältnis von Geschäft und Gewalt im Imperialismus. Die finden sich in einem sehr schönen Artikel des Gegenstandpunkts unter der Überschrift Imperialismus heute. In dem Heft 306 ist das, glaube ich, das gibt es hier vorne auch käuflich zu erwerben. Also alle, die sich da ein bisschen näher mit befassen möchten, war ja wirklich etwas sehr stichwortartig, wie ich das hier nur darstellen konnte, den würde ich sehr empfehlen, diesen Artikel Weltmarkt und Weltmacht zu lesen und sich das da anzuschauen, wie das da im Einzelnen ausgeführt ist, was ich hier versucht habe, in Kürze anzudeuten und zu erläutern, über den Zusammenhang zwischen den Gesetzen, den Gegensätzen, die zwischen den Staaten aus ihrem ökonomischen Verkehr entstehen und dem Kontrollbedarf, den sie deswegen wechselseitig gegenüber sich entwickeln.
Mir ist neulich noch untergekommen, dass die GEW in Bremen eine Kampagne gemacht hat zur Militarisierung der Schulen, also eben diesen Offiziersbesuchen und dieses ganze Zeug, das in letzter Zeit so viel geworden ist. Die, finde ich, ein Beispiel dafür ist, wie man es eher nicht machen sollte. Die kriegt die Überschrift Die Schule der Nation ist die Schule.
Das hat doch bisher noch niemand besprochen.
Der Inhalt der Petition geht darauf, dass zur Vorbereitung junger Menschen darauf, sich für Deutschen, die Gesellschaft nützlich zu machen, im zivilen Leben doch nicht die militärische Disziplin und das Sterben für Deutschland lernen, sondern eben das Leben und Arbeiten für Deutschland lernen, den Platz an der Schule haben. Ich glaube, das ist kein empfehlenswertes
Argument. Im Übrigen war ja ein bisschen auch der Impetus meiner Ausführungen zu sagen, das eine ist ohne das andere nicht zu haben. Wenn man unbedingt in einer Nation sein Auskommen finden will, die das Arbeiten und Leben als Dienst am kapitalistischen Reichtum organisiert, dann wird man sich wohl auch wird man nicht umhin können, anzuerkennen, dass ein solcher Staat dann auch weltweit dafür sorgen muss, dass die Aneignung von Reichtum auch funktioniert. Eine geht ohne das andere nicht. Das fällt wieder, was du gesagt hast, ne? Das fällt wieder voll unter das, was ich am Anfang gesagt habe, über diese blöde Zivilklausel. Wir machen so eine kleine friedliche Insel inmitten der kriegerischen Welt und sorgen so für ein reines Gewissen. Wir haben nichts damit zu tun. Erstens ist es total fiktiv und zweitens ist es auch so affirmativ, weil es ja die ganze Welt des Kommerzes und des Geschäfts und Kapital oder der Forschung dafür prinzipiell freispricht und sagt, schlimm wird sie überhaupt erst und menschenfeindlich wird sie auch erst dann, wenn sie dafür genutzt wird, um Bomben zu basteln und AWACS zu bauen.
Ja, auch so, also weil das jetzt gerade angesprochen worden ist, so Werbung in den Schulen etc., die Sorte Einwand, mit der das überhaupt gerechnet wird, die spielt sich ja im Allgemeinen doch auch gar nicht auf dem Feld ab, dass da dass man das ja mit Gegnern von Militarisierung zu tun hätte, sondern vielmehr mit der anderen Sinn von Berufsarmee, das als einen attraktiven Beruf der Menschheit und denjenigen, die sich dafür bereit finden, so einen vorzustellen, in Konkurrenz zu anderen Lebenswegen.
Na, ich denke mir, dass diese Offiziere, die da in die Schulen kommen und für den Dienst bei der Bundeswehr, also für den Berufsweg des Soldaten Werbung machen, die werden schon auch sagen, das ist eine sinnvolle Tätigkeit. Ne? Die werden ja nicht nur sagen, join the Navy and see the world, sondern das so schön bei den Engländern heißt, sondern die werden schon auch sagen, und das ist auch eine sinnvolle Tätigkeit, weil da tut man ja was dafür, dass die ganze Nation in Frieden und Freiheit leben kann und vollführt lauter ehrenwerte Zwecke, die das dann auch verdienen, dass dann Leute mit Intelligenz und Einsatzbereitschaft sich dem anschließen.
Ja, ich wollte das nicht beschreiben, ich wollte sagen, der Bedarf nach dem ist gar nicht die Befürchtung, dass es in irgendeiner Form Misstrauen oder sowas gibt gegen Militarisierung der Gesellschaft.
Nee, das ist richtig.
Sondern dafür zu werben, natürlich mit dem, was man da tut und eben als ein attraktiver Beruf.
Das ist das eine.
Das Erschreckende eigentlich.
Ja, das ist das eine. Aber das andere ist, dieses Zitat, was ich da vorgelesen habe, das geht ja nicht nur auf Rekrutierung, sondern das geht schon auch darauf, das merkt man übrigens auch an den Veranstaltungen, die Bundeswehr ja jetzt schon macht. Also diese Übergänge in die Richtung von, und wenn die Soldaten, also so weit wie bei den Amis ist es noch nicht, aber es geht so in die gleiche Richtung, die als Soldaten nach Hause kommen, dann kriegen sie eine Fahne über den Sarg gelegt und ein ehrenvolles Begräbnis mit Zapfenstreich und allem. Das will schon sagen, dieses Zitat will schon sagen, es reicht der Politik nicht, wenn die Leute sich mehr oder weniger desinteressiert zu dem ganzen Zeug stellen und sagen, ja, das soll der Staat mal machen und wird schon irgendwie in Ordnung gehen oder man ist vielleicht sogar dafür, wie im Beispiel von Libyen, dass da ein Diktator niedergemacht wird. dass dieses Danebenstehen und sagen, das ist mir wurscht, das reicht ihnen nicht, sondern sie wollen eine positive Akzeptanz für das Töten und Sterben im Staatsdienst als Dienst an sich, als Mitglied der deutschen Nation. So lese ich das, wie die das da in diesem Text. Also einfach zu sagen, ach ja, was sollen sie halt ihre Bundeswehr machen, geht mich ja nichts an, was hat das mit mir zu tun, das reicht als Form des Akzeptierens, in was für einem Staat man lebt, denn einfach nicht aus.
So, was Björn meint, ist, die machen ja jetzt praktisch Werbung, die brauchen Leute.
Ja, das ist das sowieso.
Die brauchen nicht nur Offiziere und
Kanonenfutter. Ja, ich wollte mal sagen, die Werbung der Leute mit, was weiß ich, Berufskarriere oder was weiß ich, ist eine Sache. Das andere, was der in den Richtlinien anspricht, ist eine weniger die Kampagne, die jetzt unterwegs ist, zu sagen, man besorgt sich das nötige Personal, sondern es geht auf die Frage, wie steht denn eigentlich das deutsche Volk zu seiner Armee? Also das deutsche Volk interessiert sich eigentlich herzlich wenig für die Armee, was nicht heißt, es hat was gegen sie, aber es ist nicht geistig beteiligt an der Reform in dem Sinne von, und das muss jetzt auch wirklich sein.
Die Werbung für den Beruf ist nicht Ausmalen einer Berufskarriere, sondern Staatsbürgerkontest.
So ist es.
Ja. Und da kann man, das ist vielleicht eine kleine Übertreibung, aber angesichts des Zitates, was du über die Akzeptanz vorgelesen hast, könnte man glatt sagen, das ist die Ersetzung der Ersatz des abgeschafften Zivildienstes.
Ja.
Der Staatsbürger soll insgesamt diese neue Wehr und ihre Aufgabe akzeptieren.
Oder? Aber es stimmt trotzdem, dass das erzählt, offensichtlich nicht frisch einfach als eine schicke Berufskarriere angeboten wird und die auch in Anbetracht der Schwierigkeiten, die Leute haben in der Schule und sonst was alles, als eine günstige Sache und es ist für alles gesorgt und so weiter. Weiterbildung. Du kommst Taten von daher.
Wenn die Offiziere in die Schule gehen, dann sind doch beide Standpunkte aufgehoben. Das eine ist, sie suchen ihre Berufssoldaten. Und das andere ist doch, der Standpunkt, der denn da bleibt, ist doch der, ja, ich strebe den Arztberuf an, mein Freund will Rechtsanwalt werden. Und der Emil wird Berufsoffizier. Und damit ist doch denn der Standpunkt, über den wir gerade gesprochen haben, mit aufgehoben. Ein normaler, ehrenwerter Beruf, wie die beiden anderen, die mir gerade so durch den Kopf gestürzt sind.
Die Besonderheiten, die dieser Beruf mit sich bringt, die werden doch sogar nochmal extra gefordert, dass die dann eben gesondert auch anerkannt werden von den anderen.
Ja.
Die sind dann immer so schön gebildert mit den Opfern, die Flugplatz aus Afghanistan nach Hause gekommen
sind.
Dass es doch unerträglich ist, dass die nicht genügend gewürdigt werden in dieser Gesellschaft.
Ja.
Das soll sich mal jeder zur Aufgabe machen, egal ob man selber bei dem Verein in diesem Beruf da mitmachen will oder nicht.